Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.
Martin Weinrauter, Vermögensverwalter, Fondsmanager, Kernkompetenz, Risikomanagement und in diesen Marktphasen natürlich intensiv bei der Arbeit.
Und jetzt kommt auch noch das Börsenradio. Ganz herzlich willkommen, ich bin Andi Groß. Der Börsendurchblick in absolut ruppigen Zeiten. Ganz interessant, wir sprechen ja einmal im Monat und unser letztes Interview, da hatten wir gesprochen über die US-Aktien, haben hier festgestellt, dass der Aufwärtstrend gebrochen ist, dass er gefährdet ist. Maßstab war gewesen, zur Erinnerung, die 200-Tage-Linie. Und Sie, Herr Weinrauter, hatten es kritisch gesehen, dass es gar keine Auseinandersetzung um diese Linien gab, dass sie eigentlich mehr oder weniger sang- und klanglos untergegangen waren. Zwei Szenarien sind möglich, hatten Sie gesagt, ein positives und ein negatives. Und heute, einen Monat später, wissen wir, es war das negative Szenario. Sie hatten das, was bis vor einem Monat geschah, in diesem Negativszenario eigentlich als Ouvertüre bezeichnet, als Vorspiel für das, was folgen könnte. Und ich habe Sie dann gefragt, ja, wie wahrscheinlich ist es? Dann sagten Sie, eigentlich eher selten. Selten, aber wenn es dann passiert, dann ist es doch gravierend, dass man es doch noch auf dem Radar haben muss. Ihre Erinnerung, sagten Sie, haben Sie so ein Szenario, wie wir es jetzt erleben, bereits viermal erlebt. Und nun kommt jetzt Nummer 5. Wie sortieren Sie das ein, was in der vergangenen Woche passiert ist?
Kann man tatsächlich sagen. In der Sammlung kommt jetzt die Nummer 5 dazu. Nennen wir es einfach mal Kurszusammenbruch, was wir da gerade erlebt haben. Und man muss wirklich sagen, da ist jetzt wirklich was Neues unterwegs. Das ist ein neuer Zyklus und wir sind aktuell in der Phase 1 von diesem neuen Zyklus. Phase 1, das ist immer der Drawdown vom höchsten Punkt der Kurve runter zum tiefsten Punkt. Der höchste Punkt, der steht halt immer fest, weil er das Allzeithoch des vorangegangenen Zyklus ist. Und dieser Zyklus, der mit dem aktuellen Allzeithoch abgeschlossen war, nur noch mal zur Erinnerung, das war der Inflationszyklus. Und sein Schlusspunkt, zeitlich betrachtet, im S&P 500 war der 19. Februar. Das Kursniveau an diesem Top waren 6.144 Indexpunkte. Tageshoch war unmaßgebliche 3 Punkte höher. Also das war das Level, von dem wir reden. Und wenn ich das nochmal so zusammenfasse, das war dieses Hoch an einem Mittwoch vor gerade mal 7 Wochen. Und seit 7 Wochen sind wir nun in dem neuen Kapitel der Börsengeschichte, Phase 1, abwärts vom Hoch vor 7 Wochen runter, 19% mittlerweile an der Schwelle zu dem, was man einen Bear Market nennt.
So wie Sie das sagen, Herr Weinrauter, hat das durchaus etwas Beruhigendes und will so gar nichts von Panik haben. Naja, es ist jetzt ein neues Kapitel, was wir aufschlagen. Das ist das Kapitel des Bärenmarktes. Gucken wir uns das doch mal an. Also ja, ich lasse mich da auch gerne drauf ein. Ich lasse mich da gerne beruhigen, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin auch gar nicht so aufgeregt, wie ich es sonst war. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Erfahrung und am Alter. Also halten wir fest, der höchste Punkt dieser neuen Phase, der ersten Phase des neuen Zyklus, steht also fest. Wie sieht's denn jetzt mit dem tiefsten Punkt aus? Wie weit geht's denn runter? Es ist ja doch wieder da, der nervöse Groß, ne?
Es ist ja auch genau die Frage. 19% bis jetzt, wie viel geht denn da noch? Darum kreisen tatsächlich alle Debatten in der Branche. Und es ist so, wüsste man das, wäre so gut wie alles gewonnen.
Wer weiß es denn? Gibt's überhaupt jemanden, der es weiß? Oder sagen sie, so, weiß ja eh keiner.
Nö, niemand weiß das. Noch einfacher, niemand kann das auch wissen.
Und warum dann diese Debatten, weil es langweilig ist? Oder weil es doch irgendwo beruhigt?
Naja, zunächst mal muss ich dann eben auch anerkennen, dass man es nicht wissen kann. Und das erkenne ich für mich ja eben an. Für mich kein Problem.
Ist das denn so schwierig?
Na, scheint so. Wobei ich meinerseits natürlich wieder anerkennen muss, dass es natürlich auch zu interessant ist, diese Fragen um Für und Wider und Zielzonen in den Märkten zu debattieren. Man kann es wirklich nicht lassen.
Nachtigall, ich höre dir trapsen. Also Sie halten sich nicht so richtig raus.
Nee, natürlich nicht. Wie könnte ich? Es gibt, um ehrlich zu sein, auch nicht viel, was unterhaltsamer und interessanter wäre.
Dann will ich es mal anders formulieren. Wie können Sie denn an einer Debatte teilnehmen, wenn Sie gleichzeitig davon überzeugt sind, dass Sie die Antwort nicht kennen können, weil sie eigentlich keiner kennen kann?
Genau mit dieser Position. Wobei ich natürlich nicht so langweilig bin, immer nur repetitiv zu sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also so langweilig dann natürlich auch nicht. Ich sage, es gibt kein Wissen um die eine richtige Antwort. Es gibt stattdessen mehrere Möglichkeiten. Und manche dieser Möglichkeiten sind dann auch noch offensichtlich. Und für diese Möglichkeiten gibt es dann Argumente. Und damit kann ich mich schon in die Debatten bewegen.
Das ist ja fast so ein bisschen philosophisch. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Eine offensichtliche Möglichkeit? Herr Weinrauter, das ist ja schon ziemlich nah dran am Wissen.
Nee, ein bisschen. Man muss wirklich sagen, die Möglichkeiten können noch so offensichtlich daherkommen. Aber das muss und wird letztendlich nichts heißen. Möglichkeiten sind Meinungen, Möglichkeiten sind keine Fakten.
Warum ist das eigentlich so wichtig für Sie? Diese Haltung, das ist ja schon fast elementar.
Ich würde da jetzt mal ein etwas anderes Wort dafür wählen. Das ist für mich tatsächlich geradezu existenziell, würde ich sagen. Ich erkläre es mal. Wenn ich den Blick nicht auf eine einzelne Möglichkeit fokussiere, sondern wenn ich immer mehrere Möglichkeiten sehe, dann klebt mein Denken nicht, unter Umständen zu lange, an einer Möglichkeit fest. Oder ich vermeide es damit sogar letztendlich an dieser einen Möglichkeit, mich aufzuhängen. Man könnte diese Art des Denkens in Möglichkeiten als eine Art von Diversifikation betrachten. Und alles andere wäre auch fatal für einen Quant, der ja in der Lage sein will, die Handelssignale seiner Algorithmen diszipliniert umzusetzen. Wenn er auf diesem Weg wirklich erfolgreich sein will, dann muss er in der Lage sein, die Handelssignale umzusetzen, ohne sie in Frage zu stellen. Er würde, denn das ist jetzt auch der Punkt, er würde diese Signale aber in Frage stellen müssen, wenn er davon überzeugt wäre, dass er wüsste, wohin der Markt läuft.
Dann versuchen wir doch das mal konkret zu machen an einem Beispiel. Was sind die möglichen Zielzonen für die derzeitige Abwärtsbewegung? Sie haben ja es genannt, die Phase 1 des neuen Zyklus.
Das ist nicht machbar. Dafür gibt es einfach schlichtweg zu viele Möglichkeiten. Wenn man mal einen Vergleich zieht mit dem bisherigen Drama Abwärtsbewegung, dann sieht man vollständig unterschiedliche Verlaufsmuster und auch Streckenlängen. Kein Drawdown ist wie der andere. Und man muss auch der neuen Marktbewegung nun zugestehen, dass sie ihr ganz eigenes Profil entwickeln wird. Wird sie sowieso. Daher macht es jetzt überhaupt keinen Sinn, das Szenario auf irgendetwas einzuengen, das aussehen könnte wie zum Beispiel die Kursbewegung am Anfang des Jahrtausends nach dem Platzen der Dotcom-Blase oder dem Verlauf der Finanzmarktkrise in 2008, damals mit seinen geradezu aberwitzigen Gegenläufen. Oder ganz anders dann wieder dieser Corona-Spike, zack, runter und sofort wieder hoch. Und für jede solche Musterwiederholungspotenziale in der aktuellen Zeit könnte man natürlich Begründung anführen, aber es bleibt dabei, solch ein weiter Ausblick ist viel zu vage.
Wie gehen Sie jetzt um? Nicht mit diesen Gorillas im Nebel, sondern ja mit dem Nebel, der sich um das Thema Zukunft irgendwo rankt. Sie müssen ja was tun. In der Disposition müssen Sie doch konkrete Antworten liefern.
Ja, und darum grenze ich dieses Bild, was einfach zu weit und zu groß ist, ein. Ich schaue mir die naheliegenden Möglichkeiten an. Heißt irgendwie, ich versuche nicht den großen Wurf, indem ich auf das absolute Ziel hin mich ausrichte, sondern ich probiere es mit einem kleinen Wurf. Denke den nächsten Schritt. Wenn der gegangen ist und wenn man da sicher steht, dann ist eben der nächste Schritt dran.
Dann machen Sie mal einen kleinen Wurf. Was ist denn der nächste Punkt, wo das Bild vielleicht ein bisschen schärfer werden kann? Könnte, wo Sie das Bild festmachen könnten.
Also der Rahmen für das Tagesgeschäft hier und jetzt liegt aktuell zwischen unten, S&P 500 wieder, wichtigster Index weltweit, unten bei 4810 Indexpunkten und oben bei 5250 Indexpunkten. Alles beides gehandelt am Montag, also vorgestern. Die 4810 Indexpunkte sind das aktuelle Zyklustief. Ja, interessanterweise und sicherlich auch nicht so ganz zufällig war es auch das Bereich des Allzeithochs aus dem Corona-Zyklus. Dabei liegt schon ein bisschen zurück. Das waren damals 4.818 Punkte im Allzeithoch, 4.796 im Schlussgussniveau, also um die 4.800 und genau diese 4.810 war dann also diesmal eine erste Punktlandung. Und bricht der Markt durch dieses Tief nun in den nächsten Tagen nach unten durch, falls er es tun würde, dann würde er damit den Abwärtstrend erneut bestätigen. Hält es stand, gibt es natürlich eine Chance auf einen größeren Lauf nach oben. Und das aktuelle Hoch war der Ausreißer nach oben, als am Montagnachmittag die Nachricht die Runde machte, wo es könnte eine Karenzzeit von 90 Tagen bei den Verhandlungen um die Zölle geben.
War aber Quatsch, ne? War eine Fake News.
Ja, aber sie haben den Markt extrem gepusht. Das war ein Tag mit 440 Indexpunkten zwischen Hoch und Tief. Das waren 9%. Das ist das, was ein gutes Aktienjahr, ein richtig gutes Aktienjahr durchschnittlich an Ertrag hat. Haarsträubend und natürlich auch faszinierend.
Faszinierend, da ist er wieder, der Märchenonkel Weinrauter im ersten Kapitel mit dem Bärenmarkt. Aber im Panikmodus darf man da nicht sein, dann findet man das nicht mehr faszinierend.
Nee, stimmt. Also im Panikmodus, da kann man das nicht so sehen. Aber es ist natürlich auch wenig sinnvoll, sich im Panikmodus durch den Markt zu bewegen.
Also ob man da die Wahl hätte, oder?
Naja, puh. Gute Frage. Es hängt von der Position ab, die man im Markt eingenommen hat. Und ich drehe jetzt diese Frage mal um und greife dabei sehr frei auf Kant zurück. Wer sich am Kapitalmarkt bewegt, sollte sich so positionieren, dass er nicht in den Panikmodus kommen kann.
Oh, das war wirklich ein sehr freier Rückgriff auf den kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde.
Sag ich ja. Sehr frei, sehr frei. Aber lassen wir mal die moralische Ebene weg. Kant war da ja nachhaltig unterwegs. Aber wenn man davon ausgeht, und das ist ja Kant, dass er sich an ein vernunftbegabtes Wesen wendet, Zeit der Aufklärung, die aber nicht immer vernünftig handeln, diese vernunftbegabten Wesen. Es aber einen Rat gibt, der unbedingt, was sagt er da, unbedingt ausnahmslos allgemein irgend sowas in der Art Geltung haben sollte, dann könnte man schon sagen, dass das, was ich gerade gesagt habe, nicht aus der Luft gegriffen ist.
Also das heißt, ich versuche das mal mit meinen Worten zu formulieren, am Kapitalmarkt sich so zu positionieren, dass man eben nicht in den Panikmodus kommen kann. Punkt. So einfach und so kompliziert.
Ja, aber das ist treffend zusammengefasst und da ist ja auch was dran.
Das heißt, wir haben jetzt den kategorischen Imperativ des Kapitalmarkts gefunden.
Mit dem Bezug, sehr prominent festgemacht. Aber mal so auf die Schnelle finde ich gerade kein Argument, dass ich dagegen vorbringen könnte. Nee, fällt mir gerade nichts ein.
Ist doch auch prima. Also hat allgemeine Gültigkeit?
Ja, denn es wäre schon ausgesprochen unvernünftig, sich aus freiem Willen in den Panikmodus zu begeben. Der Imperativ hat daher grundsätzlich Gültigkeit. Wobei abseits der Vernunft die Suche, manchmal habe ich auch das Gefühl, die Sucht nach einem heftigen, extremen Kick natürlich auch eine Motivation für den einen oder anderen am Kapitalmarkt sein könnte. Aber das ist dann jenseits der Vernunft. Aber das ist auch legitim, keine Frage. Aber andererseits nein. Allgemeingültig würde nicht bedeuten, dass es die eine Strategie gibt, die jeden aus dem Panikmodus heraushalten könnte. Es gibt viele Wege nach Rom. Es gibt immer und für jeden gilt es, seinen eigenen Weg am Kapitalmarkt zu finden und den dann auch konsequent zu gehen. Was für den einen absolut okay ist, kann für den anderen unerträglich sein. Und deshalb muss man sich damit auseinandersetzen. Hat man sich aber damit auseinandergesetzt und hat man dann seinen Weg gefunden, dann sollte es auch klappen, der Panik aus dem Weg zu gehen.
Heißt jetzt für Sie, wie sieht jetzt Ihre Position aus am Kapitalmarkt momentan? Ich habe nochmal nachgesehen, vor einem Monat waren Sie am US-Markt so etwa zur Hälfte, etwa 44% investiert?
Ja, mittlerweile, der Markt ist weitergelaufen, sind alle Positionen längst glattgestellt oder gesichert. Es ist tatsächlich eine extreme Situation und wir möchten jetzt hier vollkommen frei von jedem Aktienrisiko und damit auch von jeder Position sein. Wir waren im Corona-Crash ebenso konsequent. Und der Schlüssel zum Verständnis ist der Kehrseite dieser Medaille. Ja, wir haben zurzeit nichts im Markt. Wir sind damit aber auch frei, jederzeit erneut in den Markt zurückkommen zu können.
Das heißt es für Europa, wie sieht's aus mit der Cross-Atlantik-Strategie Europa gegen USA?
Na gut, Europa ist natürlich deutlich stärker gelaufen. Es war ja diese Fluchtbewegung, konnte man sagen, im ersten Move raus aus Amerika rein in Europa. Da haben wir eine etwas andere Ausgangslage. Wir haben vor allen Dingen in dieser Strategie aus Diversifikationsgründen ein anderes Setup. Bei der Amerika-Strategie haben wir ein Cut-off. Das heißt, sobald der Algorithmus sagt, weniger als 35% Aktienquote gehen wir mit einem Schlag komplett raus aus dem Markt, weil die Statistik sagt, dann schwankt das im unteren Bereich hin und her, ist nicht opportun, überhaupt im Markt zu sein. Aber wir haben hier Cross-Atlantik eine Diversifikation und nehmen keinen Cut-off. Und das heißt, wir sind zu 20% investiert, davon 80% in Europa, 20 USA. Das heißt, im Portfolio 16% Europa und geradezu nur, ja, man kann das schon homöopathisch nennen, nur noch 4% US-Aktien.
Gefällt es den Kunden? Was sagen die dazu?
Naja, es sind unsere Kunden. Die kennen das und die erwarten genau das von uns und darum sind sie ja auch bei uns, sofern sie eben in diesen G&W-Risikomanagement-Strategien investiert sein wollte. Konsequente Antworten, keine Vertröstung, keine durchhaltenden Parolen, die ab 40 oder 50 oder 60% Verlust immer problematischer werden natürlich.
Hatten wir nicht gerade über die Vermeidung des Panikmodus gesprochen? 60% haben Sie, habe ich richtig verstanden? Also wir stehen doch momentan bei 20% plus minus sind da. 60% ist übrigens doch übertrieben.
Naja, leider nicht. Ich habe einen Drawdown im DAX-Index erlebt von 75%, im Nasdaq von 85%. Das heißt natürlich, aus 1 Million Euro im DAX würden dann 250.000 oder im Nasdaq aus 1 Million Dollar würden 150.000 Dollar alles einmal gesehen. Und auf dem Weg dorthin, über das Ausmaß dieses Kursrückgangs und vor allem die Zeitschiene, das darf man nicht unterschätzen, es zermürbt, wenn es dauert und dauert und runter geht, da wird natürlich viel Zuversicht auf den Prüfstand gestellt.
Also keine Relativierung an dieser Stelle, aber ja, was wir eigentlich relativ selten machen, aber vielleicht kann ich Sie diesmal locken. Wir sprechen selten über die Gründe, warum der Markt reagiert, wie er reagiert. Also, der sitzt ja im Weißen Haus, hält Papptafeln in Kameras, da stehen wilde Zahlen drauf, Strafzölle auf, keine Ahnung, Pinguine und Seelöwen. Da müssen Sie doch was dazu sagen. Geht Ihnen da nicht so ein bisschen der Puls doch nach oben?
Konkret dazu. Ich versuche, das in den Griff zu behalten, indem ich tatsächlich mich darum zu bemühe, zu verstehen, was steckt dahinter, was sind die Ziele. Und ich versuche es tatsächlich ganz rational zu sehen und ich muss sagen, es gelingt mir auch ganz gut. Und je weiter man einsteigt, umso mehr entdeckt man, dass es natürlich nicht viel bringt. Klar, alle Welt erzählt die Geschichten. Warum tut er das? Was bezweckt er damit? Kann das funktionieren, was er vorhat? Ich nehme mal eine Abkürzung. Nein. Nein, das, was er davor hat, kann nicht funktionieren. Und in der Verbindung damit, dass alle Welt jetzt mehr und mehr bezweifelt, dass er zurückzieht, sondern jetzt glaubt, dass er es tatsächlich auf die Spitze treiben wird, gegen alle Vernunft, weil er sich gegen andere Meinungen immunisiert hat, weil auf der anderen Seite aber eben auch die Börse nicht zurückziehen wird. Darum befinden wir uns in einer Situation, die man mit den üblichen Mitteln einfach nicht greifen kann. Aber auf der anderen Seite hat es ein Kollege auch sehr prägnant ausgesprochen, das, was wir jetzt sehen, ist menschengemacht. Es könnte mit wenigen Worten auch wieder aus der Welt sein. Und wer, wenn nicht er, der Verursacher, könnte solch einen Rückzug, solch ein Einknicken vor der Börse auch noch als großen Sieg verklären?
Machen wir noch mal den Schwenk von Kant zu Jesus. Herr, vergib ihm, denn er weiß ja nicht, was er tut. Also, was bedeutet das jetzt für Sie, für Ihre Strategie? Sie sind ja überall fast raus. Sie stehen an der Seitenlinie und gucken zu.
Ja, exakt. Das ist die Position, die wir direkt einnehmen wollen im Moment in dieser Situation bei all dem Potenzial, was es nach unten möglicherweise gibt, aber überhaupt natürlich nicht muss. Vor allen Dingen fällt es uns deshalb natürlich leicht, weil ein Schritt vorwärts ausreichend ist für uns, um erneut aufs Spielfeld zurückzukehren. Das macht diese Position im Moment so angenehm für uns.
Und wenn da kein Spielfeld ist, sondern ein Abgrund?
Wir müssen den Schritt ja nicht machen, wenn wir den Abgrund sehen würden.
Der kategorische Imperativ des Kapitalmarkts. Am Kapitalmarkt sollte man immer so positioniert sein, dass man nicht in den Panikmodus kommen kann. Und ich füge noch ein Zitat von Voltaire hinzu. Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Und wenn man das jetzt kombiniert und sucht den Kant und den Voltaire der Börse, dann kommt man zu folgendem Spruch. Da es förderlich für die Gesundheit und das Portfolio ist, habe ich glücklicherweise beschlossen, mich so zu positionieren, dass ich nicht in einen unglücklichen Panikmodus kommen kann. Toll, oder?
Wow, was für ein Schlusswort, Ausrufezeichen. Echt gut.
Danke, Martin Weinrauter, Risikomanager. Und sehr, sehr gefragt in diesen wilden Zeiten. Wir stehen an der Seitenlinie und es reicht ein Schritt für uns und wir sind erneut auf dem Spielfeld. Danke Ihnen.
Gerne.
Das war aus dem Börsenradiostudio der Börsendurchblick, der Podcast mit Martin Weinrauter.